Guten Abend. Guten Abend. Sind wir soweit? Gut. Letzter Abend im Haggai. Und bevor wir uns in den Text stürzen, möchte ich noch mit uns beten. Jesus Christus, du siehst unseren Tag, du siehst, was hinter uns liegt. Du siehst unser Herz. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, Herr, die wir heute erlebt haben, die mit uns gehen. Dinge, die uns vielleicht plagen, die sich nicht verändern, Dinge, die uns das Leben schwer machen. Vielleicht gibt es Dinge, Segnungen, die wir heute erlebt haben, die wir erfahren haben, wo wir dich gespürt haben. Herr, das Gute ist, du bist in allem. Ich sehe das manchmal nicht, ich sehe das in Zeiten öfter nicht, aber von unserem Gefühl ist deine Nähe und deine Treue nicht abhängig, sondern von deinem Wesen. Und dein Wesen, deine Liebe für uns, deine Treue zu uns, deine Nähe, deine Sorge um uns und den Geist und die Kraft, die du uns geben willst, Herr, die sind vollkommen. Und heute Abend schenk uns die Zeit, egal was war oder was uns momentan beschäftigt, dass du uns einen Ort der Ruhe gibst, um zuzuhören. Was du in unsere Herzen, in unsere Seelen einfach hineinreden willst. Nimm diese Zeit in deine Hände, Herr, dass wir dein Licht sehen. Du bist das Licht. Und so nimm diese Zeit, Herr, dass sie dir Ehre gibt, dich verherrlicht, aber dein Licht in unserem Herzen wachsen lässt, dass du in uns wächst. Uns zum Segen, Herr. Amen. Haggai Kapitel 2. Wir werden insgesamt drei Abschnitte hier einfach machen. Wir beginnen mit den Versen 10 bis 14. Haggai 2, die Verse 10 bis 14. Am 24. des 9. Monats im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Erstmal so ein Text oder so ein Abschnitt, der uns vielleicht so ein bisschen verblüfft. Irgendwie hat man so den Eindruck, der passt ja jetzt gar nicht hier rein. Also wenn ihr so die letzten Wochen mitgegangen seid, dann muss man erstmal überlegen, was passiert denn überhaupt hier? Was hat das denn jetzt mit dem Tempelbau oder was hat das denn jetzt überhaupt mit dem Text zu tun? Zwei Begriffe sind hier wichtig und sind hier ganz zentral. Das ist einmal der Begriff heilig in Vers 12, da geht es um heiliges Fleisch. Und in Vers 13 der Begriff rein. Und das sind sehr zentrale Begriffe in der Bibel, sehr zentrale Begriffe, vor allen Dingen im Alten Testament. Im Neuen Testament nicht weniger, aber gerade im Alten Testament werden die sehr, sehr intensiv behandelt. Heilig und rein. Warum hat das denn hier so eine Bedeutung? Auch um das zu verstehen, müssen wir in Esra 9, Vers 2 nachsehen. Deswegen schlag doch bitte mal Esra 9, Vers 2 auf. Ihr wisst, Esra stellt so ein bisschen die Chronologie des Volkes dar, gerade in der Zeit, in der Haggai spricht. Und dort finden wir auch die Rahmenbedingungen, eigentlich den Grund, warum Gott durch den Haggai solche Verse in das Volk spricht. Und zwar lesen wir in Esra Kapitel 9, Vers 2, sie, spricht er hier von den Juden, sie haben von deren Töchter für sich und für ihre Söhne Frauen genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Also das ist wichtig. Wir müssen jetzt verstehen, dass der Grund, warum Gott diese Worte hier in Haggai sagt, der Grund ist, dass das Volk Juda Mischehen eingegangen ist mit heidnischen Töchtern, also mit Völkern um sie herum. Und das war ihnen untersagt. Und zwar lesen wir das in 2. Mose 34, Vers 11. 2. Mose, ihr müsst ein bisschen mit mir heute Abend blättern, das tut mir auch leid, aber schlaft ihr nicht ein. 2. Mose 34, Vers 11. Oder ab Vers 11, da sagt Gott, beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Hüte dich, mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, einen Bund zu schließen, damit, und das ist wichtig, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Und das ist letztendlich das Gebot, was Gott gegeben hat. Er hat gesagt, vermischt euch nicht mit den Völkern, damit sie euch nicht zu Fall bringen. Wir denken an Salomo. Salomo ist so ein bisschen das Beispiel dafür. Salomo als ein so gesalbter Mann vor Gott ist dadurch zu Fall gekommen, dass er sich mit den heidnischen Frauen vermischt hat und einfach Gott ungehorsam war in dem Gebot. Und das ist das, was Gott dem Volk gesagt hat, ihr sollt euch nicht vermischen. Und das haben sie getan. Und deswegen rügt Gott sie, deswegen weist Gott sie zurecht und spricht in Haggai diesen Tadel aus, dass er sagt, alles was ihr tut ist unrein, weil ihr in eurem Volk unrein seid. Und damit wir das überhaupt verstehen, ist es wichtig, dass wir so ein bisschen diese beiden Begriffe verstehen. Heilig und rein. Das sind zwei Begriffe, die ähnlich sind, ähnlich klingen, in ähnlichem Zusammenhang gebraucht werden und doch wiederum ein bisschen verschieden sind. Sonst würden sie nicht immer unterschiedlich gebraucht. Zuerst, sagt er in Haggai, spricht er von heiligem Fleisch und nachher von Reinheit und Unreinheit durch Berühren. Ich habe mal überlegt, kann man die überhaupt unterscheiden? Also ich habe keine Definition dafür gefunden, die das klar sagt, aber wir gucken uns gleich nochmal zwei, drei Verse an. Und ich denke, was wir sagen können, heilig ist ein Begriff, der maßgeblich im Wort Gottes gebraucht wird, um einen Status zu beschreiben oder auch eine Zugehörigkeit. Hab das mal so ein bisschen im Hinterkopf, der einen Status oder eine Zugehörigkeit beschreibt. Und rein ist so mein Eindruck, beschreibt etwas mehr das Wesen einer Sache oder eines Volkes oder eines Menschen. Sie werden ähnlich gebraucht, wenn es darum geht, heiligt euch oder reinigt euch. Da kann man das nicht so klar voneinander trennen. Aber ich möchte mir mit euch noch zwei Verse ansehen, und zwar um so ein bisschen die Begriffe deutlich zu machen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 3, das ist der erste Vers, wo das Wort heilig gebraucht wird. 1. Mose 2, Vers 3, da steht, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, das er gemacht hat, jetzt war ich gesprungen, denn an ihm ruhte er von allen seinen Werken aus. Es ist eins wichtig, Gott hat von den sieben Tagen, die er geschaffen hat, den Sonntag, den Sabbatsonntag, wie wir ihn nennen, geheiligt. Und das war noch vor dem Sündenfall. Das heißt, die anderen Tage waren nicht unheilig in dem Sinne, dass sie irgendwie schlechter oder verunreinigt gewesen wären, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern alles war noch rein. Es war vor dem Sündenfall und doch lesen wir, dass der Sonntag geheiligt wird. Was hat es für eine Bedeutung? Er ist geheiligt, so wie wir den Begriff auch kennen, abgesondert. Gott hat ihn für sich besonders erwählt. Gott hat den Sonntag als einen Tag herausgegriffen, um ihn für sich sozusagen zu reservieren und zu sagen, das ist der Tag, der mir ist. Das ist der Tag, an dem ich ausruhe und das sollt auch ihr tun. Ein Tag, der in der besonderen Weise neben den anderen Tagen der Arbeit Gott zugedacht ist und für Gott reserviert ist. Und deswegen ist es jetzt nichts, in dem, dass die anderen schmutzig wären, denn es war rein. Es ist noch alles vor dem Sündenfall. Aber heilig in dem Sinne, es ist für Gott alleine. Das gehört niemand anderem als nur Gott. Und das so ein bisschen für den Begriff heilig. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig. In eurem Wandel, also ganz Gott zugehörig, ganz für Gott abgesondert, ganz für Gott hingegeben sein in all dem, was wir tun. Und so drückt sich das auch in unserem Wandel aus. Weil wir Gott gehören, tun wir das, was Gott Ehre gibt, was Gott entspricht. Und das verbindet sich wieder so ein bisschen mit dem Begriff rein. Der Begriff rein wird zuerst in 1. Mose 7, Vers 2 gebraucht. Das geht um Noah nach dem Sündenfall. 1. Mose 7, Vers 2, da sagt Noah, von allen reinen Tieren nimm dir je sieben in die Arche, Männchen und Weibchen. Und hier definiert Gott schon reine und unreine Tiere. Warum welches Tier rein ist und welches nicht? Da finden wir Hinweise, aber keine genaue Definition, dass jetzt Gott sagt, rein ist das nach dem und dem Cluster vielleicht. Gott sagt einfach, das ist rein und das ist unrein. Er hat bestimmt, was rein und was ist unrein ist. Und diese beiden Begriffe sind ganz zentral im Alten Testament und deswegen spielen sie gerade im Volk Israel so eine große Rolle. Warum sind sie vielleicht so zentral? Ich glaube, drei Dinge drückt Gott sehr tief damit aus. Zum einen, Heiligkeit und Reinheit drücken Gottes Wesen aus. Gott ist heilig. Gott ist rein. Er ist vollkommen. Und es sind Begriffe, die das ausdrücken, was Gottes Wesen darstellt. Wir können uns das nicht vorstellen. Reinheit und Heiligkeit in dem Maße, wie Gott es hat, ist für uns unvorstellbar. Gott hat gesagt zu Mose, Mose, ich bin so heilig, kein Mensch kann mich sehen und leben. Gottes Heiligkeit ist überwältigend, sie ist unbeschreiblich. Und deswegen ist Heiligkeit etwas, was immer auf Gott weist, was den Menschen das Wesen, die Heiligkeit und Reinheit Gottes darstellt. Ein zweites, in der Reinheit Gottes ist es aber auch so wichtig, dass ich erkenne, dass ich nicht rein bin. Und das ist für die Menschen des Alten Testamentes, für die Juden ganz wichtig gewesen. Ich bin nicht rein in Gottes Augen. Ich bin nicht heilig. Ich bin in dem Zustand, in dem ich bin als Mensch, als natürlicher Mensch, genüge ich der Heiligkeit und Reinheit Gottes nicht. Und das ist zentral. Und wir werden es gleich sehen. Die Heiligkeit und Reinheit Gottes und meine Unheiligkeit oder Unreinheit trennen uns voneinander. Und ich kann nicht einfach Gott begegnen, weil er rein und heilig ist. So diese beiden Sachen, es beschreibt Gottes Wesen, Gottes Vollkommenheit, aber auch meine Unvollkommenheit und meinen natürlichen Zustand. Und ein drittes, was Gott, glaube ich, damit im Alten Testament auch ausdrückt, ein Schutz für das Volk. Gott sagt immer wieder, verunreinigt euch nicht, sondern bleibt rein, reinigt euch. Etwas, was er tut, so wie wir es gesehen haben, dass sie sich nicht vermischen, auf dass sie nicht ihre Werte verlieren, sondern einen Schutz dem Volk gegenüber, damit sie sich wirklich für Gott reservieren und für Gott reinhalten. Es gibt im Alten Testament einen ganz zentralen Vers, und jetzt möchte ich mit euch so ein bisschen durch ein paar Texte gehen, die sehr interessant sind, was es ausdrückt, rein und heilig, beziehungsweise rein oder unrein. 3. Mose 10. Wir können ab Vers 9 lesen. Da steht etwas, was Gott zu dem Aaron sagt. Gott sagt dem Aaron als hohen Priester: Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Ganz wichtiger Vers. Die Hohepriester, die Priester sollten ganz klar in ihrem Kopf sein, ganz klar in ihrem Verstand, damit sie erkennen und unterscheiden können, was ist heilig, was ist unheilig, was ist rein und was ist unrein. Um einfach das Verständnis zu haben, ich nähere mich einem heiligen Gott und das kann ich nicht so einfach tun, wie ich bin. Wenn wir jetzt mal schauen, wie Gott Reinheit in das Volk hinein gibt als Bilder, was sie immer wieder erinnern sollen, was Reinheit und Unreinheit ist, das sehen wir in den nächsten Versen, beziehungsweise in den nächsten Kapiteln. Wenn ihr mal in Kapitel 11 reinschaut, Kapitel 11, reine und unreine Tiere, da sagt Gott, was rein ist und was unrein ist. Das liest sich fast ein bisschen lustig. Er sagt, das sind die Tiere, die ihr essen dürft, sozusagen die reine Tiere. Alles, was gespaltene Hufe hat, was wirklich aufgespaltene Hufe hat und was wiederkäut, das dürft ihr essen. Aber nur von denen, die wiederkäuen und gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Zum Beispiel, was sie nicht essen dürfen, das Kamel. Es käut zwar wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es sein. Dann den Klippdachs. Ich weiß nicht, was es für ein Tier ist. Der käut wieder, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er sein. Den Hasen, er käut wieder, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er sein. Das Schwein, das ist uns noch bekannt, am bekanntesten, es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Und so gehen wir durch das Kapitel 11 und Gott sagt, was rein und was unrein ist. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, die reinen Tiere sind die, die besonders gesund sind zum Essen, die unreinen Tiere sind die, die nicht gesund sind. Das ist eine Frage, lässt sich das so durchziehen? Ich glaube das nicht. Aber Gott bestimmt dem Volk, was rein und was unrein ist. Und man hat so fast den Eindruck, er macht es möglichst kompliziert, damit sie sich ständig damit beschäftigen müssen. Was ist rein, was ist unrein? Das ist eine Hilfe für die Menschen. Damit die gar nicht so, wir sind ja so Gewohnheitstiere, zwei Sachen, da gewöhnen wir uns vielleicht dran und dann ist es aus dem Kopf. Aber die sollten sich mit dem Thema immer wieder auseinandersetzen. Was ist rein? Was ist unrein? Kapitel 12, da geht es Verordnungen für Wöchnerinnen, also für Frauen, die ihre Periode, ihre Tage haben oder auch die Kinder geboren haben. Und auch da geht es um Reinheit, um Unreinheit. Es geht teilweise, wenn man das liest, ist schon so ein bisschen, weil er so ein bisschen medizinisch anfällig ist, genauso Kapitel 13, Aussatz von Menschen. Da geht es um flüssigen oder um Ausfluss. Hier werden alle möglichen Formen von Ausfluss beschrieben und dass sie unrein sind. Und dass Gott sagt, wenn jemand Ausfluss hat, dann müsst ihr das und das machen, damit ihr euch nicht verunreinigt. Vielleicht merken wir jetzt, was es mit Haggai so langsam zu tun hat. Oder in Abvers 47, Aussatz an Kleidern. Hier gibt es über die Kapitel bis 15 ganz klare Anweisungen, wie Menschen rein und unrein behandeln sollen. Dann gibt es Reinigung vom Aussatz an Häusern. Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt. Bis dahin, dass gesagt wird, wenn der Aussatz an den Häusern nicht weggeht, müsst ihr die abreißen und verbrennen. Also ganz klare, eindeutige Anweisungen, wie die Menschen das behandeln sollen. Und so lesen wir bis Kapitel 15, was rein und was unrein ist. Ein Wahnsinn, sich das überhaupt zu behalten. Aber ich glaube, das geht wirklich darum, dass Gott sagt, ihr sollt einfach verstehen. Ihr sollt wissen, was rein und was unrein ist. Ich bin rein. Und wenn ihr euch mir nähert, dann müsst ihr rein sein. Und das ist jetzt zum Beispiel was ganz Interessantes, Kapitel 16, 3. Mose Kapitel 16. Guck mal Vers 4 und Vers 5. Jetzt geht es um den Versöhnungstag und darum, dass Aaron in den Tempel hineingeht. Da steht in Vers 4, der Aaron soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Wahnsinn. Leinen, was ist an Leinen heiliger wie an Baumwolle? Gott sagt, das sind heilige Kleider. Das ist was ganz Besonderes, womit der Aaron sich bedecken soll, wenn er in den Tempel geht, um Gott zu begegnen. Und das erinnert an Offenbarung, wo wir lesen, dass Jesus uns Kleider der Gerechtigkeit anzieht. Das ist das Bild dafür. Das ist das, was die Israeliten verstanden haben. Jesus zieht uns Kleider der Gerechtigkeit an, damit wir Gott begegnen können. Und der Aaron musste sich heilige Kleider anziehen. Und in Vers 5, er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Das ist ein Bild für die Taufe. Wasser, Reinigung, Heiligung. Einfach, dass die wussten, ich muss mich reinigen. Ich kann nicht so vor Gott gehen, wie ich bin, mit meinem ganzen Straßendreck, sondern vor Gott muss ich rein sein und heilig sein. Und Gott hat denen das eingetrichtert, dass sie verstehen, Mensch, Gott ist heilig. Und wenn ich mich Gott nähern will, dann muss ich mich waschen, dann muss ich mich anziehen, umkleiden, damit ich vor Gott erscheinen darf. 3. Mose 16, Vers 16 steht genau sowas. Nämlich, was er da tut, der hohe Priester, er erwirkt Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen. Darum geht's. Unreinheit, die uns Menschen anhaftet, und Reinigung, dass Gott uns reinigen will. Und damit die das wirklich verstehen, habe ich manchmal den Eindruck, hat Gott es wirklich kompliziert gemacht und umfangreich, damit sie vielleicht sogar irgendwo eine Gebrauchsanleitung brauchten, um es einfach nachzulesen, um das Bewusstsein zu haben, Gott ist heilig und ich nähere mich einem heiligen Gott. Und jetzt haben wir eben gelesen, berühren, wer mit seinem heiligen Zipfel etwas anrührt. Auch da müssen wir ein bisschen weitergehen, beziehungsweise gehen wir wieder einen Schritt zurück, 3. Mose Kapitel 11. Denn wir haben eben gelesen, wenn jemand heiliges Fleisch in seinem Zipfel trägt und berührt etwas Unheiliges, wird das Unheilige heilig oder wird das Heilige unheilig? Und die Priester haben gesagt, das Heilige wird unheilig. Und deswegen sagt Gott auch, ihr müsst aufpassen, ihr dürft nichts Unheiliges berühren. 3. Mose 11, 8, Vers 4, 3. Mose 11, Vers 8, da sagt er, und da geht es wieder um die unreinen Tiere, ihr dürft ihr Fleisch nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Ganz klar, wir dürfen es nicht anfassen. In dem Moment, wo der Mensch es berührt, wird der Mensch unrein. Oder Vers 24 im gleichen Kapitel, ihr werdet euch unrein machen, jeder, der Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Unrein durch Berühren. Und das ist das Fundament von dem, was Gott nachher im Haggai sagt. Oder 3. Mose 14, Vers 36. 14, Vers 36, da geht es um Reinigung oder Unreinheit an Häusern. Da steht, der Priester soll gebieten, dass man das Haus ausräumt, ehe der Priester hineingeht, damit nicht alles, was im Haus ist, unrein wird. Es geht so weit, dass wenn Aussatz an einem Haus ist, alles, was in dem Haus ist, unrein ist. Und so beschreibt Gott die Bibel einfach, wie wichtig es ist, dass die Menschen sich reinhalten. Könnt ihr knobeln? Schere, Stein, Papier. Da geht es ja so, Schere schlägt Papier, Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere. Irgendwie hatte ich so das Bild hier. Wenn wir das hier lesen im Alten Testament, da hat man fast so den Eindruck, es ist wie beim Knobeln. Unrein schlägt rein. Immer. Wenn unrein mit rein zusammenkommt, schlägt immer unrein rein. Und es geht nicht einfach so weg, man muss etwas machen. Die Menschen mussten sich reinigen, sie mussten etwas tun, um wieder rein zu werden. Und man hat so den Eindruck, Gott versucht, sein Volk wirklich zu beschützen, sie sauber zu halten. Er versucht, sie aus der Unreinheit dieser Welt herauszuziehen, weil er nicht möchte, dass sie in dem Sumpf sozusagen stecken bleiben und sich verunreinigen, sondern weil er sie rein haben möchte bei sich. Jetzt möchte ich mit euch springen mal ins Neue Testament. Mit all dem, was wir jetzt, und ich weiß, es ist viel, was wir vielleicht so im Kopf jetzt haben. Und denkt daran, Jesus kannte alle diese Begriffe, alle diese Worte, alle diese Regeln. Jesus wusste, was es bedeutet. Matthäus 8, Vers 1. Jetzt geht es um Jesus im Begriff auf Reinheit und Unreinheit. Jetzt lesen wir, als Jesus aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Was tut Jesus? Jesus berührt den Aussätzigen. Und für Jesus gilt genau das, was im Alten Testament steht. Nach dem Wort ist Jesus jetzt unrein. Wenn nicht irgendwas Unglaubliches passiert, und etwas Unglaubliches passiert, das, was unglaublich ist, sogleich wurde sein Aussatz gereinigt und Jesus sprach, gehe hin. Merkt ihr, was hier passiert? Zum ersten Mal in der Geschichte schlägt rein unrein. Nicht Jesus wird unrein, weil er den Aussätzigen berührt, sondern durch die Macht Gottes, durch die Macht Jesu Christi wird der Aussätzige rein. Und das drückt sich darin aus, dass er gesund wird von seinem Aussatz. Wäre das nicht so gewesen, wäre Jesus unrein geworden. Der Aussatz hätte ihn verunreinigt und er hätte sich absondern müssen und waschen bis zum Abend. Aber Jesu Macht und Jesu Reinheit ist so vollkommen, dass Jesus nicht nur unrein wird, sondern rein bleibt und sogar den reinigt, der unrein ist. Und das ist ein komplettes Bild für das, was Jesus mit uns tut und tun möchte. Guckt mal Matthäus 9, Vers 20, genau das Gleiche. Siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran, rührte die Quaste seines Gewandes an. In dem Moment ist Jesus normal unrein. Und hier geschieht genau das Gleiche. Jesu Reinheit ist so mächtig und so vollkommen, dass die Frau geheilt wird und rein wird. Und das drückt Jesu Macht aus. Hier geschieht etwas, was so tief ist, dass wir in unserem westlichen Denken das gar nicht so verstehen können. Es geschieht etwas Unglaubliches. Gott kommt in seiner Reinheit auf diese Welt und zeigt den Menschen, dass seine Macht größer ist wie jede Schmutz und jede Unreinheit dieser Welt in Jesus Christus. Lukas 7, Vers 14. Und hier, wisst ihr, ich finde, es ist ein so spannendes Thema, auch wenn es erstmal so trocken ist. Aber hier erfüllt sich Altes Testament. Hier erfüllen sich die Bilder, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und deswegen ist es so spannend. Lukas 7, 14. Da geht es um eine Totenauferweckung. Und als, ich fange in Vers 13 an, und als Jesus sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Was haben wir eben gelesen? Wenn jemand Aas berührt, ist er unrein bis zum Abend. Jesus tut es, und Jesu Macht und Jesu Reinheit und Jesu Heiligkeit ist so groß, dass der Tote auferweckt wird, um den Menschen um ihn herum zu zeigen, Jesus ist mächtiger wie jede Unreinheit dieser Welt. Und das sind die Bilder, die Gott uns gibt für die Macht und für die Kraft Jesu Christi. Alles, was wir eben in Haggai gelesen haben, ist wichtig. Gott beschützt sein Volk. Der ganzen Alten Testament sagt Gott, bleibt rein. Und im Neuen Testament, es ist so, im Alten Testament hat man so das Gefühl, dass die Menschen hochreichen müssen zu Gott, um rein zu bleiben. Sie müssen sich ausstrecken nach Gott, um ihre Reinheit und ihre Heiligkeit zu bewahren. Oder um überhaupt dieses Bewusstsein zu haben. Im Neuen Testament reicht Gott herunter. Im Neuen Testament schickt Gott seine Heiligkeit und seine Reinheit in der Person Jesu Christi in Vollkommenheit auf diese Erde, um zu zeigen, welche Macht und welche Kraft er hat. Und jetzt ist es beim Knobeln andersrum. Rein schlägt unrein. Jesu Macht ist einfach größer. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, und es ist ein Thema, achtet einfach darauf, heilig und rein. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, Johannes Kapitel 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Das war für die Jünger wichtig. Rein vor Gott. Und Jesus sagt, mein Wort, und ich bin das Wort, ich reinige euch. Und das ist für uns das Geschenk. Gott reinigt uns durch und durch. Jetzt möchte ich mit euch noch ein Stück weitergehen, wo der Paulus das aufgreift, weil es einfach ein schönes, wichtiges Thema ist. 2. Korinther 7, Vers 1. Und Paulus fängt in 2. Korinther Kapitel 6 ab Vers 11 an und benutzt dieses Bild rein, unrein, heilig, unheilig, um zu den Christen zu sprechen. Er sagt, wie könnt ihr, die ihr heilig seid, mit unheiligen Dingen euch auseinandersetzen? Es ist doch nicht euer Wesen. Und er sagt in 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun solche Verheißungen haben, die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wisst ihr, auch für uns als Christen ist es ein Thema. Wir dürfen wissen, Jesus reinigt uns von aller Schuld. Das Neue Testament sagt es immer wieder. Kolosser, alle unsere Unreinheit, alle Schuld, alle Sünde ist ans Kreuz geheftet. Der ganze Schuldschein, der gegen uns war, den hat Gott ans Kreuz geheftet. Er hat uns in Christus rein gemacht. Er bekleidet uns mit Kleidern der Gerechtigkeit in Jesus Christus. Römer 8, wir sind in das Bild seines Sohnes hineingenommen. Wir sind in die Heiligkeit, in die Reinheit Jesu Christi hineingenommen. Und Paulus sagt jetzt, und das ist für uns wirklich eine Ermutigung, er sagt, und bezieht sich hier auf den Vers 18 in Kapitel 6, wo Gott sagt, ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Da sagt Paulus, Leute, Gott wird uns Vater sein und wir werden seine Kinder sein. Wenn wir das wissen, dann sollen wir uns doch von allem reinhalten, was uns hier auf der Erde verunreinigt. Und das ist gut. Und das ist wichtig und das ist schwer. Wir sind umgeben von Dingen, die unser Denken oder unser Empfinden verunreinigen. Wenn ich das Fernsehen anmache, die harmlosesten Filme geben aber einfach Werte weiter, die uns verunreinigen. Es gibt einfach so viele Werte, so viele Bilder, so viele Eindrücke, so viele Gedanken, die auf uns einströmen, die uns verunreinigen wollen und vielleicht auch verunreinigen können, wenn wir uns dem aussetzen. Und der Paulus sagt, Leute, ihr seid doch rein in Jesus Christus. Wenn das so ist, dann schaut doch, dass ihr bei Gott sein werdet, dort, wo wir vollkommen sein werden. Und wenn wir so eine Verheißung haben, so eine Zukunft haben, dann kann es doch nichts Schöneres geben, als dass wir uns hier auf der Erde schon wirklich reinigen. Dass wir hier schon damit anfangen, unseren Kopf, unseren Gedanken, unsere Herzen reinzuhalten, weil wir Kinder Gottes sind. Paulus sagt klar, wenn ihr unrein werdet, Christus wird seine Gerechtigkeit nicht von euch nehmen. Aber wir kennen das. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, unreine Gedanken zu haben, unreine Dinge zu tun. Und Paulus sagt, haltet euch doch rein. Nicht, um besser in Gott zu sein, sondern weil ihr Gottes Kinder seid. Weil ich Gott lieb habe, halte ich mich rein. Weil ich meinen Partner lieb habe, gucke ich keine Pornos. Beides geht doch gar nicht. Und das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber letztendlich ist es das doch. Wenn ich einen Partner habe und bin verliebt, dann verunreinige ich mich doch nicht mit anderen Bildern, sondern da ist jemand, der meine ganze Liebe hat. Und das meint Paulus. Er sagt, verunreinigt euch doch nicht, sondern haltet euch rein, weil ihr Gottes Kinder seid. Das ist letztendlich das, was Haggai ausdrückt. Gott sagt zu dem Volk Israel, ihr habt euch verunreinigt. Und weil ihr unrein seid, ist das, was ihr tut, unrein. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen ein Bild und ein Verständnis davon geben konnte, was es für die Menschen damals bedeutete. Für die Menschen war es bitter. Wir lesen das in Nehemia. Es führt letztendlich dazu, dass die Israeliten, dass die Juden ihre Frauen, die aus anderen Stämmen waren, die keine Juden waren und ihre Kinder wegschicken mussten. Das hat Familien zerrissen. Das war aber nicht, weil Gott das wollte, sondern weil sie ungehorsam waren. Und deswegen sagt Gott hier in Haggai, reinigt euch. Weil wenn ihr nicht rein seid, könnt ihr auch nichts Reines tun. Und so möchte Gott uns auch ermutigen, einfach uns reinzuhalten, damit unser Leben und unser Wesen klar ist und ihm Ehre gibt. Ein nächster Abschnitt, die Verse 15 bis 19. Haggai 2, 15 bis 19. Dort greift Gott das auf, was wir schon einmal behandelt haben in Kapitel 1, Verse 5 bis 11. Hier sagt er ab Vers 15, und ab jetzt richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Könnt ihr euch noch erinnern? Gott hat gesagt, ich habe euch eigentlich Dinge in euer Leben gelegt, die nicht gut waren, aber ich wollte euch damit nicht bestrafen. Ich wollte euch damit aufmerksam machen. Und hier sagt er es nochmal. Ihr seid nicht umgekehrt, obwohl ich eigentlich alles getan habe, damit ihr auf mich seht, damit ihr in eurem Leben einfach mal innehaltet und mal vielleicht überlegt, Mensch, was passiert denn hier? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Gott sagt, ihr seid nicht umgekehrt. Und jetzt sagt er, dann schaut doch, was jetzt ab heute, wo ihr euch wieder mir zugewandt habt, in eurem Leben ist. Vers 18. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Gott greift Kapitel 1, 5 bis 11 auf und sagt, und ab heute werdet ihr spüren, wenn ihr euch mir zuwendet, werdet ihr den Segen in eurem Leben empfinden. Und das ist der Segen, den Gott in das Volk hineinlegen möchte und auch der Segen, den Gott in unser Leben hineinlegen möchte. Er sagt das, was Jesus in Matthäus 6 sagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere, alle anderen Segnungen werden euch hinzugetan werden. Und zum Schluss die Verse 20 bis 23. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Zum Schluss gibt Gott noch etwas ganz Wichtiges mit. Vielleicht ist es euch auch so gegangen, dass ihr gesagt habt, Mensch, die ganze Zeit liest man noch immer Jeschua, Sohn des Josadak, des hohen Priesters, Serubabel, Sohn des Shealtiels, Statthalter. Was bedeutet das dann? Zwei Sachen dazu. Jeschua ist der Name, aus dem sich nachher der hebräische Begriff, der griechische Name Jesus ableitet. Jeschua, der hohe Priester, ist sozusagen der alttestamentliche Name Josua oder auch für Jesus. Und für den Serubabel ist es was ganz Besonderes, wenn ihr mal ein paar Seiten weiterschlagt, Matthäus Kapitel 1, Vers 12. Das sind so die Verse, die wir eigentlich immer überlesen, weil die so langweilig sind. Das sind nämlich die Geschlechtsregister. Aber wenn ihr jetzt mal lest, Matthäus Kapitel 1, Vers 12, da steht, nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel aber zeugte Serubabel. Also der Serubabel, von dem wir hier in dem Haggai lesen, ist in der Ahnenreihe Jesu Christi. Er ist ein Ur. Könnt ihr jetzt selbst nachzählen, wie viel Urs der hat? Vater, Opa von Jesus. Und so ist es total interessant, dass Gott zum Schluss im Haggai das Bild von Jesus, von dem Messias, wieder aufgreift. Wir hatten das schon auch dort. Kapitel 2, Vers 7. Auch das war eine Messias-Prophezeiung. Und hier sehen wir, wenn Gott von dem Serubabel sagt, Serubabel, ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, dann weist Gott auf den Messias hin, auf Jesus Christus, der wenige Generationen nach Serubabel aus der menschlichen Linie Serubabels geboren wird. Und so haben wir den Jeschua, in dem sich der Name Jesu wiederfindet, und den Serubabel, aus dessen Linie Jesus geboren wird. Und so prophezeit Haggai wieder weit über den Tempel hinaus auf den Messias und hier sogar auf die Wiederkunft Jesu, der alle Königreiche umstürzen wird, der alle Nationen vernichten wird und der letztendlich der König selbst sein wird, Jesus. So hat der Haggai, der kleine, kurze Prophet Haggai, unglaublich viel in sich. Prophetie bis zum Ende der Zeit. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar Verse mit euch lesen. Sacharja Kapitel 4. Auch dort finden wir eine Prophezeiung für Jesus. Sacharja Kapitel 4, der Sacharja gehört ja auch zu den nachexilischen Propheten. Da lesen wir, dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Serubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt, und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Wenn der Serubabel sich umgeguckt hat, dann war das, was er gesehen hat, der Tag kleiner Dinge. Ruinen, Bruchsteine, vielleicht noch Fundamente. Aber Gott gibt in Haggai einen Blick, der viel weiter geht. Er prophezeit über den Serubabel hinaus auf die Vollendung des Tempels. Und wie wir letzte Woche schon gesehen haben, was ist das für eine Ermutigung für diesen Mann? Einfach diese Prophezeiung zu haben, was Gott aus seinem Werk tun will. Und Gott sagt es, es geschieht nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und das ist auch das, was Gott uns immer wieder sagt. Schaut nicht auf die kleinen Anfänge, schaut nicht auf das, was vielleicht nichts ist, sondern auf das, was Gott sieht. Gott sieht weiter. Gott sieht, dass sein Geist und seine Kraft Macht hat, weit über das hinaus, was wir erkennen können. Im Psalm steht, dass Jesus der Grundstein ist der Gemeinde. Und hier im Sacharja lesen wir, dass er der Schlussstein ist. Und so ist Jesus alles. Und so finden wir das hier. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist unsere Heiligkeit und er ist unsere Reinheit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Haggai geht weit über einen Tempelbau an irgendwelchen Ruinen heraus. Es geht sehr tief in dem, was wir hier verstehen und lernen können. Es wäre schön und ich würde mich freuen, wenn ihr für euer Leben Dinge gelernt habt. Dinge, die aus dem Haggai durch den Geist Gottes in unser Leben hineinsprechen. Vielleicht habt ihr euch an irgendwelchen Punkten wiedergefunden. Dann möge Gott es segnen, und dass sein Geist in unserem Leben das weiter wirken lässt. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne das sehr gut, dass alles um dich herum Ruinen ist und irgendwie Bruchsteine, dann sagt Gott vielleicht, wenn es vor deinen Augen aussieht wie nichts, dann verachte nicht die kleinen Anfänge. Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern Gott sieht, was im Herzen ist. Und ich wünsche mir das für mein Herz, dass das, was Gott das sieht, etwas ist, aus dem sein Geist etwas machen kann. Egal wie es von außen aussieht, dass seine Kraft und sein Geist etwas durch mein Leben, etwas durch dein Leben zu seiner Ehre tun kann. Ich möchte mit euch beten. Vater im Himmel, hast du Worte für unser Herz, für Dinge oder Situationen in unserem Leben, die wir hier gelernt haben, die wir vielleicht einfach wissen müssen. Ich weiß, du hast Worte für mein Leben, für mein Herz. Und ich weiß momentan auch noch nicht in verschiedenen Dingen, Herr, wie es weitergehen wird und wie der Bau aussehen kann oder aussehen wird und wo er sein wird. Und vielleicht geht das anderen auch so. Aber Herr, du sagst, dass du bei uns bist. Du hast in diesem Propheten gesagt, fürchte dich nicht, mein Geist und mein Wort sind bei dir, gehen mit dir. Und Herr, so bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass er genau das im Leben spürt, dass du ihn hältst. Egal wie tief wir sind, Herr, du bist noch tiefer, deine Hand ist noch darunter, dass wir das erfahren dürfen. Und dass wir dieses Fundament in unserem Leben spüren. Und ich bitte dich, Herr, dass du auf diesem Fundament einen Tempel errichtest, der dir Ehre gibt. Dass du uns hilfst, die Steine in unserem Leben so zu bauen, dass das Haus dich verherrlicht, dass unser Lebenshaus dir wohlgefällig ist und auf dich hinweist. Und damit das geschehen kann, Herr, bitte, fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Berühre du uns, Herr. Reiche du hinunter und sei du gnädig, Herr. Und wir wollen dir danken für das, was du tun wirst, denn du meinst es gut. Du willst Segen wirken und Segen schenken. Und dafür geben wir dir Ehre. Amen.